Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei den Bloodborne Diaries Folge 11. Und wir sind inzwischen schon relativ weit gekommen. Sie haben es gehört. The One Reborn ist schon wieder unreborned worden von uns. Und was ist danach passiert? Genau darum wird es heute gehen. Darüber spreche ich mit Dom Schott. Hallo Dom.
Hallo, und ich habe tatsächlich festgestellt, ganz großes Verfehlen meinerseits, habe ich jetzt auch vergessen im Vorgespräch, wo wir uns kurz Hallo gesagt haben, zu thematisieren, und zwar folgendes, liebe Autofahrer da draußen, das war gerade bei mir der Krankenwagen, ich habe die falsche Duftkerze hier stehen, ohne Quatsch, heute wäre eigentlich wieder der Tag gewesen für ein kleines Odeur in der Luft, aber ich habe ausgerechnet die stehen, die ich am wenigsten mag, da nutze ich kurz die Plattform, um die Leute zu warnen, Yankee Candle, Vanilla Lime, riecht gut zu Beginn, aber ich muss sagen, je länger ich dran rieche, desto schwieriger wird's, André.
Wie ist es denn mit der, die ich dann ausgesucht habe, geworden?
Die ist richtig geil. Das ist diese Forest Mist, ja, oder wie genau. Sie heißt. Dieser, ich finde die fantastisch. Die steht jetzt.
Deine Kollegen waren ja nicht so angetan.
Ich verstehe es aber auch nicht. Die steht jetzt bei uns im Bad, weil sie von der Farbgebung sehr gut zum Badinterieur passt. Das war jetzt nicht meine Entscheidung. Dann stehle ich sie mir immer tagsüber raus, um sie hier am Schreibtisch anzuzünden und stelle die so gegen 17 Uhr wieder zurück. Und also ich mag die wirklich sehr gerne.
Ich finde sie, das Versprechen, das sie da abgegeben haben, dass es irgendwie wie ein Wald an einem kalten Wintermorgen riechen soll, naja. Wir alle haben unsere eigene Vorstellung davon, wie das riechen sollte, aber
es hat eben eine stark weihrauchige Note, finde ich, und das mag ich ja sehr. Da hat mich die Kirche ja vollkommen in ihren Schoß geholt. Schwieriges Bild für die katholische Kirche, aber war lange Ministrant auch schwieriger.
Schwieriges Bild. Alles nicht besser.
Ach Mann, ey, also jedenfalls, es riecht ein bisschen weihrauchig und da bin ich drauf konditioniert. Finde ich gut, ist ein guter Geruch, ich mag die sehr. Aber jetzt brennt die Vanilla Lime. Das soll es auch gewesen sein.
Nice. Ja, also ich finde sie ganz, also unsere Kerze, die wir da quasi als Siegerkerze fürs Quiz ausgesucht haben, ich finde sie ganz nett. Ich kann sie nicht zu lange brennen lassen, das wird mir dann zu intensiv. Ansonsten, aber ich hatte eigentlich gehofft, dass es so ein bisschen riecht wie so Fichtennadel-Räucherkerzenzeug, weißt du. Und das,
ja, nee.
Das ist es leider nicht geworden, aber nee. So riecht für mich wie so ein, eins von diesen netten Duschgel-Dingern. Ich finde, es riecht sehr duschgelig. Was nicht nur schlecht ist, sage ich jetzt einfach mal so. Nur die Dosis, ja, die muss bei uns zumindest einigermaßen beherrscht werden. Aber wir sind ja auch Duftkerzen-Einsteiger. Ist bestimmt so eine gewisse Toleranzbildung. Weißt du, so ein Duftkerzenprofi wie du kannst wahrscheinlich zwei von denen gleichzeitig laufen haben. Das merkst du nicht mal.
Ich ziehe euch da gerne ein bisschen rein in diese Welt. Also das ist tatsächlich was, woran ich jetzt so ein bisschen arbeite, die Kombination von Duftkerzen, um diese Gerüche wirklich auch in der Luft miteinander zu vermengen. Hab's bisher noch nicht so richtig durchgezogen, aber die Zeiten brechen langsam an.
Ist wie mit den Jellybeans, ne? Die Profis bei den Jellybeans, die kombinieren ja auch. Das ist ein Popcorn und ein Lime zusammen und in den Mund gesteckt und schon ist das ein ganz anderes. Ja, so ist es. Mir ist noch etwas aufgefallen. Ich habe das letzte Mal, also eigentlich schon das vorletzte Mal, habe ich Scheiße erzählt.
Oh.
Und zwar, als wir den Weg zu Rom besprochen haben. Ich habe gesehen, mir ist eine Notiz hochgerutscht, die eigentlich für die Unseen City, also für Yagul, gedacht gewesen wäre. Und zwar diese, ich habe behauptet, dass da einer von diesen ausgemergelten Typen mit diesem Hirnkäfig sitzt auf dem Steg. Aber das ist ja gar nicht der Fall, sondern es ist der Papst.
Ja, ich habe da ehrlich gesagt nicht gewagt einzuschreiten, weil wir haben jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass irgendwelche Entscheidungen vor 12 Stunden hier einen NPC 2 Meter nach rechts rutschen lassen und etc. etc. Deswegen, ich habe einfach das hingenommen und gedacht, naja, das wird schon einen Grund haben. Wer bin ich, um zu sagen, das ist falsch? Also ich verlasse mich da ganz auf dich, ehrlich gesagt.
Ja. Nee, also da sitzt einfach nur, da sitzt so ein dicker, pompöser Kirchenober. Und das ist der Master so Willem anscheinend. Ja.
Ach so, ich habe den beschrieben. Für mich war der einfach so ein Opa-Magier im Stuhl. Also
ich finde, er sieht ein bisschen aus wie der Papst, weil er halt auch so einen spitzen Hut auf hat.
Ich habe ihn gerade nochmal gegoogelt und du hast recht, ich hatte den gar nicht so verzerrt im Blick. Ich bin aber auch immer relativ fix an ihm vorbeigelaufen, weil wie gesagt, er säumt ja den Weg zu unserem Boss und da bin ich ja gefühlt hunderte Male entlang geschritten, habe ihn nicht lange angeguckt, ehrlich gesagt.
Ja, also ich muss gestehen, ich habe den halt einfach weggehauen auch dann irgendwann. Ne?
Echt?
Ja, natürlich.
Gab's dafür
ja,
was?
Ja, da gibt's eine Rune. Gibt's dafür so eine.
Naja, toll.
Ich glaube, diese Ei-Rune.
Aber warum denn? Er sitzt da wirklich nur da oder war das Frust?
Das war einfach nur so, ehrlich gesagt, ja. Oh. Der sah nicht aus, als ob er viel Gegenwehr leisten würde. Oh. Es gab ja auch nicht viel mein Frust Gott. Jetzt bei Rom, ich habe es ja schon erzählt, es waren ja nur zwei Versuche.
Ach stimmt, ja.
Und weiß ich nicht, ich meine, es war schon klar, dass der halt irgendwie zu diesem ganzen Birkenworth-Schnubbel-Dubbel da gehört und so. Und ich meine, sagen wir mal ehrlich, ja, wir haben das Lore vielleicht nicht im Detail verstanden, aber das waren doch alles Arschgeigen da, das sind ja alles die Typen, die da mit dem Blut von irgendwelchen Urzeitmonstern experimentieren. Ich meine, da kannst du nur draufhauen. Du triffst immer den Richtigen.
Es gibt nur eine Person oder eine Instanz, muss man eigentlich sagen, vor der ich bisher immer noch großen Respekt habe, seit zwei Dark Souls-Spielen und Bloodborne ihr irgendwie auch nur entfernt das Schwert in den Nacken zu legen, und zwar die Lady Upgrade. Weil das ist ja immer die liebe, unschuldige junge Frau, die uns also essentiell hilft, so ein Spiel zu bestehen, indem sie uns die Upgrade-Punkte in Level umrechnet. Aber was ist, wenn sie die stärkste Waffe des Spiels im Rock versteckt hat, im Rockzipfel? Wir werden es nie erfahren. Ich werde mich niemals trauen, glaube ich.
Ich bin mir sicher, das ist einfach nur der Weg in die Hölle. Dann stehst du da mit deinem Level 0 Charakter für immer. Es geht so ein automatischer, heimlicher Stream ins Wohnzimmer von Miyazaki an, weil das ist der eine Moment, auf den er immer gewartet hat. Und er hat auch dafür extra so eine Box Kleenex irgendwo stehen. Das versucht wieder jemand. Oh mein Gott, alle raus. Ich brauche den Raum für mich allein.
Naja, apropos Raum. Nachdem wir den The One Reborn weggehauen haben, betreten wir ja denselbigen, also einen Raum, der gesäumt ist von links und rechts sitzenden Skeletten, die auch so einen Käfig auf dem Kopf haben, war ganz cool anzusehen. Und die bilden Spalier sozusagen auf dem Weg zu einer weiteren Mumiengestalt, die auf einem kleinen Thron sitzt und ebenfalls so einen Käfig auf dem Kopf trägt. Und von hier aus findet eine kleine Teleportation statt in ein Gebäude, in ein Areal, von dem ich zuerst dachte, huch, das ist wohl das, von dem du vor vielen Folgen erzählt hast, nämlich dort, wo unser Spiel ja mal startet, in so einem fast schon bürogebäudeartigem Komplex, viele Bücher, viele Buchregale. Dann stellte sich aber nach wenigen Metern heraus, nee, das ist schon wieder was anderes. Und zwar das Birkenworth Lecture Building, so eine Art Unitrakt mit Hörsaal und kleiner Bibliothek und so weiter.
Genau, wobei auch davon hatte ich dir schon erzählt.
Ach, stimmt, das war auch schon Thema. Na, ich fade hier immer so raus, wenn du in deine Monologe verfällst. Stimmt, aber ich kann es nicht mehr ehrlich gesagt zusammenbringen, warum du da jetzt schon früher warst. War das auch etwa Teil deines Ausflugs vor vielen Folgen?
Das war, als ich mich von diesem ehemals unsichtbaren Amygdala-Viech habe greifen lassen mit diesem Tonsil-Stone, den ich gefunden hatte. Und ich glaube, den habe ich gefunden in Josefkas Klinik, was wiederum ja dieser erweiterte Bereich von dem Startgebäude war.
Okay. Und das Building, das Lecture-Building, passt jetzt wie rein? Ist das ein Nebenanbau von dem Josefska-Klinik-Ding?
Nee, das gehört, glaube ich, schon zu Birkenworth, dieses Lecture-Building, weil das ist ja so eine Universität. Wir starten da ja auch und dann kämpfen wir gegen Rom und dann kommen wir nach Yagul auf einmal und dann aber wieder RIP. Jetzt nach dem One Reborn sind wir jetzt, glaube ich, in diesen Nightmare-Levels. Ich glaube, dass dieses Lecture-Building, das ist ja hinterher im Nightmare-Headstone, also im Hunter-Stream, dieser Hub-Welt, in die wir immer wieder zurückkehren, um zu upgraden, da stehen ja so Grabsteine. Und diese Grabsteine sind unsere Schnellreisepunkte zu verschiedenen Bonfiren in dieser Welt. Und die sind unterteilt. Und da gibt es den Janem-Headstone, das ist der erste, mit dem wir gestartet sind. Und dann geht es halt so weiter, ne? Mit dem Unseen-Headstone, dem Nightmare-Headstone und dem, keine Ahnung, ich glaube, der Frontier-Headstone ist da auch noch. Genau, das sind diese vier Dinger. Ja. Und der Nightmare-Headstone, da sind dann diese Nightmare-Level, zu denen man ja immer durch das Lecture-Building gelangt. Das Lecture-Building ist immer der Durchreisepunkt. Und am Schluss öffnet man die Türen von diesen Hörsälen und dann geht's in einen der Nightmares. Bei mir, den ich über dieses Amygdala-Viech entdeckt habe, war ja das Nightmare Frontier. Und dieses Mal geht's aber woanders hin, nämlich zum Nightmare of Menzies.
Genau, richtig. Dieser Also dieser Bereich des Lecture Buildings, das war einer, den ich eigentlich ganz interessant fand. Wir haben es ja auch dann schon mal beschrieben, es ist wirklich wie so ein Uni-Hörsaal-Trakt, wo auch auf dem Boden diese langgliedrigen Gegner rumkriechen, die wir schon zum Beispiel aus der Kanalisation kennen vor vielen Folgen, aber dieses Mal noch wirklich mit so einem Uni-Hütchen, ne, die man da bei der Abschlussfeierei in die Luft wirft und wieder aufhängt.
Das sind aber andere, glaube ich.
Sind das ja, wirklich ja, das andere? Aber die sehen sehr ähnlich aus.
Also in der Kanalisation sind es aber so Zombies und die
aber hier
haben so ähnliche Attacken, also auch dieses Aufbäumen und sich nach vorne werfen und haben erstaunlich lange Gliedmaßen. Ich kann mir vorstellen, dass da Animationen, wenn nicht identisch, dann sehr ähnlich sind, aber das hier sind so komische, fahlgesichtige Kreaturen, die erinnern mich eher an die Typen aus dem Cathedral Ward, die diese merkwürdigen Laternen zum Beispiel getragen haben, die so komisch puppenhaften Gesichter. Und das andere in der Kanalisation waren, finde ich, so ganz typische Zombie-Totenschädel-Fressen.
So, jetzt ist der Moment gekommen, André. Da wusstest du auch noch nichts von. Vielleicht hört man es im Hintergrund schon. Ich bin hier gerade etwas am Wühlen und ich hab's jetzt. Kurze Tangente. Lohnt sich aber für uns alle, hoffentlich. Ich habe vor einigen Tagen Post bekommen.
Ach Gott, jetzt kommt es wieder.
Moment, ich habe vor einigen Tagen Post bekommen von einer lieben Person, die mir auch vorher schon auf diversen Kanälen eine Nachricht hat zukommen lassen und mir gebötet hat, mir doch das Buch der Weisheit, das Bloodborne Guidebuch zu schicken. Und ich erinnerte mich natürlich zurück an unsere Erfahrung mit Dark Souls 2, als die ein oder andere Person die Zornesfalte nicht mehr zurückhalten konnte und gesagt hat, das ist doch Quatsch mit dem Buch in der Hand. Und da habe ich ihm gesagt, nö, also vielen Dank für das Angebot, aber dieses Mal nicht, dieses Mal machen wir es so. Und dann hat die Person eigenmächtig, offenbar, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat, mir trotzdem dieses Buch zugeschickt. Und das, würde ich sagen, ist jetzt für mich der Moment, es rauszuholen und mal zu überprüfen, ob du jetzt gerade Quatsch erzählt hast. Ob in der Welt von Bergenworth die Gegner wirklich andere sind, als die wir in der Kanalisation gesehen haben. Und ich habe gerade die Seite aufgeschlagen, es ist Seite 203 und du hast vollkommen recht, stell dich fest. Es sind tatsächlich andere, naja, offiziell heißen die Gelehrte, einmal mit Kolben und einmal mit bloßen Händen, sind andere, sehen aber ähnlich aus. Na gut, das war jetzt der längste Weg, den jemals ein Mensch gegangen ist, um sich selbst ins Fettnäpfchen zu schlagen.
Also vor allem, also auch mir wurden schon diese Guidebooks angeboten als physische Zusendung und jemand hat mir auch sogar digitale Links geschickt. Ich habe das auch ab, damit wir uns ja, nämlich hier quasi selbst Kraft unserer eigenen Wassersuppe das erarbeiten müssen. Darum geht es ja.
Ja, deswegen werde ich jetzt das Buch auch wieder zuklappen. Achtung, entsprechendes Geräusch wird von mir GEMA-frei eingespielt, weil ich selber erzeuge. Achtung. So. Und weg damit.
Das können wir hinterher wieder zum Abschluss so in einer letzten Folge als Rückgriff machen, wenn man dann sagt so, okay,
sehr
jetzt
gerne.
Probieren wir nochmal, ob wir nicht aus dem Ganzen da irgendeinen Sinn doch noch schöpfen können. Aber ich glaube, wir haben es in der letzten Folge eh schon gesagt. Ich habe das Gefühl, dieses Mal, da ist der Teufel höchstens in den Details, weißt du. Wer welches Verhältnis hatten jetzt der Lawrence und der Willem? Die waren ja, glaube ich, in dieser Cutscene, nachdem wir Vicarin Amelia erschlagen haben und sowas. Gehörten die jetzt zur Healing Church oder gehörten sie nach Bergenworth oder gehörten sie zu den Vileblats oder bla bla bla, weißt du, diese 500 Fraktionen und diese ganzen einzelnen Charaktere auseinanderzuhalten, das ist Gefuschel, aber im Großen und Ganzen eigentlich auch scheißegal, glaube ich. Ich glaube, es geht darum, die haben da gebuddelt in diesen Tomb of the Gods, die haben irgendeinen großes kosmisches Ungeheuer gefunden und haben dann halt mit dem seinem Blut irgendwelchen Unsinn angestellt, wie da auf Rapture mit den Tunika. The End!
Ja. Ja, eben. Alles viel komprimierter, viel übersichtlicher. Wir haben es vollkommen begriffen.
Ja, dieses Drehbuch passt auf einen Bierdeckel, davon bin ich überzeugt.
Jetzt habe ich aber meine Geschichte unterbrochen vor vielen Stunden, die setze ich noch kurz fort. Also, ich bin ja dann zum ersten Mal in dieses Lecture Building reingekommen und ich weiß noch ganz genau, ich habe mich da nur sehr kurz aufgehalten und bin auf direktem Wege durchgelaufen. Und ich kann mir das gar nicht so richtig erklären, ich habe eigentlich nur einen Erklärungsansatz und der würde wie folgt aussehen. Wir erinnern uns, wir haben ja eben gerade ROM kaputt gehauen. Danach bin ich extra nochmal in den Hunter Stream und habe meine Seelen da abgeladen und mir einen Level in die Tasche gesteckt, bin wieder zurück und bin dann mit diesem Mumium-Teleportationsmomentum in diesen Bergenworth Lecture Hall. Und dadurch, das ist auch die Erklärung, ich merke, das fühlt sich sehr richtig an, wenn ich das so erzähle, durch diesen Teleport hatte ich das Gefühl, das ist ein Ort, da kommst du auch nur einmal jetzt hin. Das ist irgendwie nichts, was sich rekonstruieren lässt. Das ist so ein Teleport und kein klassisches Türchen, das sich öffnet. Deswegen nutzt die Chance und versuche hier irgendwas Sinnvolles zu machen. Und ich weiß noch sehr genau, ich bin hier auf direktem Weg durchgelaufen, habe geguckt, wo ein Ausgang ist und idealerweise so ein Bonfeuer, so ein Leuchtfeuer, wo ich dann wieder abspeichern kann und weiß, dass ich da wieder hinkomme. Deswegen bin ich hier sehr stringent durchgelatscht. Also lange war ich hier nicht.
Das ist ja auch nicht. Also die beide Abschnitte von diesem Lecture Building, das ist ja jetzt, glaube ich, das ist der zweite Stock, wo man hinkommt, nachdem man den One Reborn umgehauen hat. Und das andere Ding, wo ich zuerst drin war, ist halt das Erdgeschoss. Und das ist jedes Mal eigentlich nur so ein langer zentraler Schlauch, ein Gang, der in diesem Ausgang mündet, der dich dann zu diesen Nightmare-Leveln bringt. Und gut, dann gibt's halt links und rechts noch Türen, die führen dann in so Hörsäle. Ich habe so einen Lore-Schnipsel gefunden. Ich glaube, da habe ich letztes Mal schon von erzählt, dass da ist die Rede von irgendeiner namenlosen Präsenz, die der Lawrence und seine Gehilfen herbeigerufen haben. Und dann steht da noch bedeutungsschwanger Pale Blood, was mich wieder daran erinnert hat, dass wir auch am Anfang irgendwas von dem Pale Blood erzählt bekommen haben, mit dem wir dann irgendwie diese Jagd transzendieren können. Was das Pale Blood ist, ist eine von den Sachen, da muss ich nach wie vor sagen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da werden wir hinter das Buch konsultieren, um die Antwort auf diese Frage zu erhalten. Das ist so meine
sehr
Prognose. Genau, aber ansonsten ist da ist nicht wahnsinnig viel los gewesen. Man konnte dort zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal hingekommen bin, konnte man da super farmen, weil diese komischen Horden von seltsamen Schwabbelstudenten, die bringen erstaunlich viele Seelen und sind eigentlich keine schwierigen Gegner. Sofern man so ein bisschen weiß, wie man mit denen umzugehen hat und vor allem auch die zahlreichen Chokepoints dort ausnutzen oder sowas. Auch da hatte ich das letzte Mal, das hatte ich im Sinne, als ich das letzte Mal schon gesagt habe, es gibt dann diese Abschnitte, wo der Designer dir enorm viele Seelen oder Blutechos gibt für sehr wenig Aufwand und es ist erkennbar ist, dass er hier dir eine Chance geben möchte, noch Level aufzuholen, Charakterlevel, wenn du sie nicht von alleine schon gut gemacht hast.
Ja, exakt. Gut, dann können wir da jetzt einfach durchschreiten und in den Nightmare of Menzies gehen. Und jetzt sind wir an einem Ort, von dem ich dachte, oh Moment mal, davon hat André doch auch schon erzählt von seiner Expedition vor vielen Folgen, nämlich man befindet sich am Fuße eines gigantischen Schlosses, das sich stolz auf einem Felsen erhebt. Jetzt muss ich dich mal fragen, ist es das gleiche Schloss oder warst du da nochmal in einem anderen?
Ja, das ist jetzt natürlich, das ist ein anderes.
Das jetzt ist wird's ein anderes. Spannend, okay. Jetzt wird's
weil
spannend.
Das, was ich damals entdeckt habe, war ja das verfluchte Kanehurst Castle. Das war das, wo ich diese Einladung gefunden hatte, auch in Josefkas Klinik. Und dann bin ich da mit der Kutsche abgeholt worden in diesem Henwick Charnel Lane. Und dann bin ich zu Kanehurst Castle gefahren. Und das ist übrigens auch der Level, den ich dann jetzt erstmal gemacht habe, bevor ich mich dann den Nightmares zugewandt habe.
Das ist sehr spannend. Jetzt können wir an der Stelle nämlich den Leuten da draußen sagen, dass ich jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme an einem Punkt bin, wo ich jetzt, sage ich mal, nicht mehr so einfach an diese Stelle zurückkehren kann, um dieses Schloss nachzuholen. Stellt sie heraus, es scheint sich wohl um so einen optionalen Ausflug zu handeln, den ich nicht mitbekommen habe. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal dir das Mikro in die Hand geben und sagen, was ist denn da passiert, wie sieht's denn da aus und wohin haben dich deine Abenteuer geführt?
Ja, genau. Also es gibt zwei Sachen, die ich noch gemacht habe, die, glaube ich, an dir so ein bisschen vorbeigehuscht sind. Vielleicht drei, werden wir sehen. Und das eine ist eben das Kanehurst Castle. Das war ganz nett, muss ich dann sagen. Ich hatte einfach das Gefühl so von, wo fühlt sich denn der Schwierigkeitsgrad jetzt gerade richtig an? Und Kanehurst Castle, das war dann im Großen und ganz genau richtig. Das Witzige ist, da gibt's vor dem Schloss sind so seltsame Kreaturen, von denen hatte ich schon damals, glaube ich, kurz erzählt. So seltsam, wieder so Insektenbeine, ganz grellrot leuchtende, aufgeblähte Bäuche, als wären sie mit Blut vollgesogen. Ich glaube, das sollen sie auch sein, weil wenn man diese Kreaturen besiegt, dann platzt das so auf in einem riesigen Blutschwall. Mhm. Und die haben so seltsame Saugrüssel, so auch wieder so insektenartig. Und die waren relativ widerlich und die waren seltsam, weil die springen wie so Frösche und deren Bewegungsmuster abzuschätzen, fand ich extrem schwierig. Ich hatte immer Probleme mit denen. Die haben enorm viel Schaden gemacht und das war echt, echt schwer. Und dann habe ich gedacht, so, boah, ey, vielleicht ist Kellenhurst doch nicht das Richtige. Aber nachdem ich dann denen dann vorbei war, dann ist es so eine Spukschloss-Geschichte. Da sind überall so am Anfang unsichtbare, dann so ganz schwach als Silhouette sichtbare Geisterfrauen in diesem Kellenhurst Castle verteilt. Und wenn du ganz nah rangehst, dann manifestieren die sich so ein bisschen und dann kannst du die ganz normal weghauen. Aber ab und zu davon sind welche dabei, die schreien wie so komische Banshees und dann hast du auf einmal so eine leuchtende Rune im Genick und verlierst Energie, aber es ist alles nicht schlimm. Gibt ein, zwei, die waren echt cool designt, die haben so ihren Kopf in der Hand und dann heben sie den Kopf so empor und der Kopf schreit so, das ist so ein markerschütternder Schrei, der dann auch wie so ein Angriff wirkt. Es gab so also typische From-Software-Konstellationen manchmal in dem Schloss, die waren ganz nett gemacht. Da hast du so einen Blasrohrschützen, der auf einer kleinen, das sind so Leitern, wie man sie an große Bücherregale in riesigen Bibliotheken gerollt, um dann ganz oben noch Bücher ranzukommen. Und dann stehen die da oben am Kopfe dieser Leitern, schießen mit ihrem Blasrohr und unten ist dann so eine Horde von diesen Geisterfrauen und dann musst du wieder erkennen, dass es für dich am klügsten ist, aber trotzdem dich schnell durchzurollen und diesen Blasrohrschützen erstmal auszuschalten, weil ansonsten trifft dich so ein Schuss mitten in einem Kampf und stunt dich kurz und dann stehen um dich rum 5 Geisterfrauen und kloppen dich zu Brei. Solche Geschichten. Aber das war ganz nett. Dieses Spukschloss-Ding und so, das lief dann eigentlich ziemlich fluffig, muss ich gestehen. Bis ich dann auf einem Dach tatsächlich einen Endgegner sogar noch gefunden habe, nämlich den Märtyrer Longarius. Das war gar nicht mal so leicht, muss ich gestehen, den zu besiegen.
Ich finde es ja abgefahren. Ich habe mal gerade gewagt, den Grundriss von diesem Areal zu googeln, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie umfangreich das eigentlich ist. Sieht schon recht groß aus und vor allem hat es eine neue Witterung, die ich so noch nicht kannte, nämlich Schnee. Das ist was völlig Neues für mich wäre gewesen. Ich habe aber das wirklich einfach nur verpasst, weil ich wohl diesen Eingang zu Josefskas Klinik da nicht gefunden habe, obwohl ich es ja in der letzten Folge erzählt, mehrfach versucht habe. Und ich finde es abgefahren, um es einigermaßen neutral zu sagen, tendenziell sogar beeindruckt, dass so ein, also doch wesentlicher Teil des Spiels, weil es ja ein eigenes Areal ist mit eigenem Boss und eigener Witterung und so, dass das man einfach verpassen kann. Das finde ich ja schon crazy. Also wenn man das dann weiß, dann glaube ich, geht man durch solche Spiele noch mal viel aufmerksamer, als man es eigentlich ohnehin tun würde. Aber gerade hier, Josefskas Klinik, ich habe ja gesucht, aber ich habe es nicht gefunden.
Ja, das ist so, sorry, jetzt war es ein kleiner Moment. Meine Katze trampelt hier gerade über mich drüber und
muss. Auch du, gar kein Problem.
Muss immer ständig, die legt sich dann hin und legt sich dann halt natürlich auf diese ganzen Kabel von dem Headset und sowas, ja, und dann spannt das auf einmal und zieht auch das Mikro so blöde weg und dann muss ich erst dieses Kabel wieder ein bisschen, so wie beim Bergsteigen, ja, wenn du gesichert wirst von jemandem und sagst so, ich brauche mehr Leine. Das spannt alles.
Ich sitze hier immer wie so ein Handballtorwart und wehre immer die Sprungversuche ab auf den Schreibtisch während der Aufnahmen. Das funktioniert ganz gut.
Ja, wenn sie sich hier erstmal eingerollt hat oder sowas, ist es ja immer ganz harmonisch. Das ist nur, wenn sie dann so zwischendrin während der Aufnahme auf einmal angetrampelt kommt oder sowas, dann gibt es so erstmal eine Minute, dann muss sie dann erstmal ein richtiges Plätzchen finden, dann dreht sie sich zweimal im Kreis, ja, dann trappelt sie so ein bisschen und dann legt sie sich halt irgendwann hin. Wenn sie dann erstmal liegt, ist alles gut. Dann können wir hier gemütlich zusammen hocken und davon erzählen, was da so passiert ist in Dark Souls, Bloodborne. Ja, ich finde es auch beeindruckend. Also, es ist schon geil, wie, dass sie sich trauen, so viel von ihrem Spiel irgendwo hinzulegen und zu sagen, naja, wenn sie es nicht finden, dann haben Pech gehabt. Ja. Ist halt so. Das sieht man wirklich selten, dass die optionalen Bereiche so zahlreich und auch so ausladend sind. Ist umgekehrt jetzt natürlich gerade für das, was wir hier tun, immer so ein bisschen schade, wenn man sieht auch, an wie viel man da vorbei trampeln kann. Und das war ja jetzt auch alles nicht wirklich einfach zu finden. Also du musst erst dieses Ding finden, diesen Zugang zu Josefskas Klinik, dann musst du da diesen Kellenhurst Summons mitnehmen und dann ja auch noch wissen, was damit los war. Also dieses Hemwick Charnel Lane zum Beispiel hast du ja eigentlich auch nur sowieso abgegrast, weil ich gesagt habe, ich bin da gewesen und habe gegen diese Hexe gekämpft und das eine Item das du da findest, ist schon ganz nützlich. Ich glaube, das war das, wo man die Waffen mit diesen Edelsteinen verbessern kann. Ne?
Ja, bist du jetzt schon ein bisschen stolz auch, ne, wie du mich da hingeschickt hast.
Ja, das ist jetzt nun wirklich, also das ist ja jetzt nur eine sehr nüchterne Schilderung von einfach ja. Fakten gewesen. Genauso ja, wie so auch so. Und das gleich nachfolgende Areal, das offensichtlich nur ich entdeckt habe, weil ich vielleicht ein bisschen gründlicher bin. Sorgfältiger, möchte man fast sagen.
Ja, oh, jetzt gibt doch nicht auch noch Benzin ins Forum rein. Die Leute sind eh schon sauer wahrscheinlich. Gründlicher, sag mal.
Ich habe ja schon gesagt, wir können auch von sorgfältiger sprechen. Pflichtbewusster. Ja. Vielleicht ist es auch eine Erfahrungssache.
Ach Gott, dafür habe ich höhere Level als du. So, darauf kommt es am Ende wirklich an.
Ja, das ist die harte Währung, ja genau. Ja, auf jeden Fall, also es gibt dort einen Boss, nämlich Märtyrer Longarius, der kriegt eine ganz nette Cutscene, der hockt da halt so wie so hier bei Warcraft Frozen Throne irgendwie auf so einem Thronsessel, der aus irgendeinem Grund auf dem Dach ist. Und das ist halt so ein typischer Winterzombie, der dann so knackend Gelenke einrastet, ja, und dann zuckend auf dich zuläuft. Und der hat einen Zauberstab, mit dem er so komische Totenkopf, also alles so durchscheinende, geisterhafte Totenköpfe in verschiedenen Varianten. Und einer davon ist so ein großer Totenkopf, der auf dich zufliegt und explodiert. Der ist ein bisschen eklig gewesen. Und das andere ist, er rammt manchmal sein Schwert in den Boden. Und dann schießen endlos so geisterhafte Schwerter aus dem Himmel und machen so ein bisschen Schaden. Das ist super nervig, weil dich das ständig auch unterbricht in deinen Angriffen. Und du musst dann immer hingehen und dieses Schwert kaputt schlagen, um das zu beenden. Und da bin ich zweimal gescheitert, bevor ich den endlich geschafft habe, weil ich musste raffen, dass ich dieses Schwert zerstören kann, um diesen Angriff zu unterbrechen. Ich habe das am Anfang nicht realisiert und ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich muss einfach nur weit genug weg oder ich muss das erdulden, bis es endlich aufhört. Und das ist aber nicht der Fall, sondern muss einfach schnell hin und diese Attacke ausschalten, weil die ist einfach eine endlose Belastung ansonsten, sobald das passiert. Und du musst lernen, dass du halt, das ist einer von diesen Dark Souls-Bossen. Inzwischen habe ich ein bisschen gelernt, dass es die gibt und ich erkenne schneller, wenn ich es mit so einem zu tun habe, wo du einfach nicht zu gierig sein darfst. Ich habe gedacht am Anfang, weil beim allerersten Versuch lief es sehr gut gegen ihn und da habe ich den in so eine Ecke gedrängt und auf ihn eingedroschen und dachte, das ist vielleicht der Weg zum Erfolg. Und dann habe ich aber zum Glück relativ schnell bemerkt, nee, das ist nicht der richtige Weg, sondern du musst eigentlich immer erstmal diesen relativ mächtigen Attacken, die bei mir relativ viel Schaden gemacht haben, versuchen auszuweichen und dann nach einer Zeit lernst du, wann sind gute Zeitfenster, um Treffer zu landen und dann einfach die Geduld haben, auf genau diese Momente zu warten und nur dann den Schaden anzubringen und ansonsten konzentrierst du dich aufs Ausweichen.
Was mich natürlich jetzt brennend interessiert, ist die Frage, was lässt er denn fallen, der Märtyrer? Ist da jetzt wieder irgendein Item dabei, was dich direkt ins nächste optionale Gebiet befördert und quasi auf einen uneinholbaren Ausflug, wo ich gar nicht mehr nachfolgen kann, oder eine coole Waffe oder ein paar Pebbles? Was hat er denn?
Er hat eine, ich glaube, eine Crown of Illusions fallen lassen. Aber ich habe keine Ahnung, ob die irgendwas bringt. Ich glaube, ich habe da sowieso, also ich habe, also das ist ein Item, die kannst du auch einfach anziehen. Es hat eine Beschreibung, die mich glauben lässt, dass das irgendwo in diesem Schloss vielleicht noch eine geheime Passage oder so offenbart, weil es halt sagt, dass es Illusionen offenbart für dich, weißt du? Und dann muss ich natürlich an diese Illusory Walls denken, die in Bloodborne anscheinend ja sonst nirgendwo auftreten. Und jetzt habe ich gedacht, okay, wenn ich mit der Krone jetzt nochmal quer durch dieses Schloss renne, dann entdecke ich vielleicht irgendwo ein Areal, das vorher nicht zugänglich war, weil ich da auf einmal, weißt du, da siehst du normalerweise nur eine Wand und auf einmal siehst du da eine Tür. Irgend so eine Scheiße.
Ja.
Ich hatte aber keinen Bock, jetzt nochmal mit der Krone auf dem Kopf durch das ganze Schloss zu rennen. Ehrlich gesagt.
Okay, das heißt, du wirst da jetzt auch nicht mehr dahin zurückkehren in absehbarer Zeit? Nee. Okay, dann, weil ich war nämlich sehr neugierig, wie diese Krone aussieht, weil das finde ich immer interessant, überhaupt die ganzen Ausrüstungsgegenstände, gerade im Bloodborne haben ja wirklich, vor allem auch die Waffen, einen ganz eigenen Charakter. Wir haben ja in letzter Folge auch darüber gesprochen, wie cool unsere neuen Waffen eigentlich sind. Und da wollte ich mir diese Krone mal ansehen und ich konnte nie anders, als den ersten Satz zu lesen, der im Beschreibungstext nach der Lore bei dieser Krone steht. Und ich kann dir sagen, soll ich dir verraten, was man mit der Krone machen muss?
Na?
In direktem Bosskampfraum musst du die aufsetzen, dann öffnet sich ein geheimer Raum zu sehen, direkt in diesem Bosskampfraum, und da wartet ein Special NPC auf dich.
Echt? Auf dem Dach? Okay.
Direkt dort, ja.
Ja, ich habe die natürlich bekommen, und ich glaube, die liegt da sogar auf dem Boden und man muss das hier extra aufsammeln, ist auch wurscht. Auf jeden Fall, ich habe das Ding halt eingesackt und habe dann erst später nachgesehen, was das ist. Ich hätte natürlich dann zu dem Zeitpunkt garantiert schnell zu diesem Bosskampf-Arena-Ding zurückkehren können, weil ich normalerweise erscheinen dann ja da auch immer Bonfires. Ich denke, dass das da auch so gewesen ist. Aber wie gesagt, also ich hatte einfach keine Lust, da jetzt durch Kanehurst Castle nochmal zu irren, weil ich war ja auch schon weggegangen und ich wusste, die ganzen Gegner sind jetzt respawned. Und dann zu gucken, ob sich irgendwo was verändert. Dass das jetzt natürlich direkt auf den ersten 2 Metern passiert wäre, wenn ich den richtigen Spawnpunkt gewählt hätte, ist ein bisschen bitter.
Und ich finde das so cool. Auf dieser Seite, auf der ich bin, haben dann Leute in den Kommentaren geschrieben, dass sie versehentlich, also jemand schreibt anonym, dass er versehentlich die Krone im Shop verkauft hat, aber sie nicht mehr zurückkaufen kann. Und diese Nachricht hat er geschrieben am 5. Juli 2016 um 8.34 Uhr. Und es hat ihm nie jemand geantwortet. Und das ist jetzt mittlerweile 7 Jahre her und ich wäre so neugierig, ob die Person noch an diese Krone denkt oder ob sie damit schon abgeschlossen hat.
Ich will echt hoffen, dass er 7 Jahre später damit abgeschlossen hat. Also ich weiß nicht.
Also.
Ich denk, wenn ich übernächste Woche noch an diese Krone denke, würde ich schon sagen, was ist jetzt? Das macht ihn mal locker, mein Junge.
Na gut, okay, ja. Also spannend. Kanehurst Castle, cool.
Ja, und es ist zwischendrin noch was anderes passiert. Ich habe dann ich bin da hingegangen und der Longarius mit seinen Zaubersprüchen hat dafür gesorgt, dass ich keine Heiltränke mehr hatte. Also ich hatte beim ersten Kampf gegen den schon einigermaßen viel Erfolg, hab aber alle paar 20 Heiltränke verbraucht und bin dann trotzdem gestorben. Und das heißt aber, ich habe es ja schon erzählt, ich habe inzwischen immer so eine gewisse Heiltrankknappheit und dann wusste ich also, okay, ich muss jetzt erstmal wieder Heiltränke farmen, beziehungsweise Seelen farmen, um mir Heiltränke zu kaufen, weil ich gehe nicht in diesen Bosskampf rein mit irgendwie nur 5 Heiltränken, den ich vorher mit 20 nicht geschafft habe. Und dann fiel mir ein, in einer der letzten Folgen, da haben wir über etwas gesprochen, nämlich über einen Käfig in Yagul. Da war so eine Konstellation mit irgendeiner Bimmeloma, die endlos Gegner respawnen hat lassen. Und ich habe erzählt, dass ich da auch wieder wie Benny Hill so mit Gegnern im Schlepp um diesen Käfig rumgerannt bin und den Eingang nicht gefunden habe. Und dann habe ich hinterher gedacht so, ja, Moment mal, wir haben drüber gesprochen, dass in dem Käfig eigentlich nur Shit drin war, aber stimmt das überhaupt? Weil irgendwo war doch auch was in dem Käfig drin, was du noch auf der Karte hattest. So, und dann habe ich angefangen, meine Notizen durchzuscrollen. Dann habe ich gesehen, Moment, ich habe aber da irgendwo auch einen Schlüssel gefunden. Und jetzt weiß ich nicht, weil ich hab auch das so in Erinnerung gehabt, doppelt quasi, auch in einer Form, wie wir es besprochen haben, ob es diesen Raum zweimal gibt mit dieser Konstellation, dass da so ein Käfig ist und da so irgendwelche Gegner spawnen und da dieser Maschinengewehr-Opa im Rollstuhl hockt oder ob ich das wieder vermischt habe und sowas. Das ist ganz erstaunlich. Man schreibt sich die Dinge auf und in dem Moment ist das alles so glasklar und du denkst dir so, ja, das ist ja eine gute Beschreibung dessen, was jetzt hier sich abgespielt hat. Und dann später kommst du wieder zurück und stellst fest, es wäre echt gut gewesen, wenn du es doch ein bisschen präziser niedergeschrieben hättest. Aber auf jeden Fall, langer Rede, kurzer Sinn, ich habe einen Schlüssel noch im Inventar. Und es ist ein Schlüssel, von dem ich aus dem Beschreibungstext geschlossen habe, dass der für diese Tür in dem Turm im Cathedral Ward ist, die wir nicht öffnen konnten, als wir das erste Mal da hingegangen sind. Falls du dich noch erinnerst, da war auf einmal dieser seltsame Weg, der sich öffnet in dieser Ödon Chapel. Da konnte man so mit dem Aufzug dann auf einmal hochfahren, da ging es in einen Turm rüber, das war der Turm, wo oben so ein Sniper im ersten Stock sitzt und auf dich runterschießt. Und ganz oben in diesem Turm war noch eine verschlossene Tür. So, und jetzt habe ich also auf jeden Fall gedacht, das ist der Schlüssel für diese Tür. Das war auch richtig. Und da konnte man jetzt also nochmal hinrennen und noch einen weiteren Bereich in dem Cathedral Ward freischalten, nämlich eben den Upper Cathedral Ward. Und das ist tatsächlich auch nochmal ganz nett gewesen. Vor allem, weil das geht gleich los mit so einem kleinen inszenierten Schauerstück. Da bist du nämlich auch wieder in so einer typischen großen Kathedrale-ähnlichen Gebäude. Mit so einem riesigen Hauptsaal stehst du auf einer großen Empore, zwei Treppen gehen runter. Und wenn du da ankommst, dann beginnt ein Kronleuchter auf einmal hin und her zu schwanken. Das Licht, das schwankt auch ganz dramatisch über den Raum. Und dann stürzt dieser Kronleuchter auf einmal ab. Und auf einmal ist es stockfinster in dem ganzen Raum. Und dann kommen da so Werwolf-ähnliche Kreaturen wieder mit so leuchtend blauen Augen angerannt. Und da vor denen musste ich dann auch erstmal ganz ordentlich weglaufen. Der große Vorteil ist, nominell, glaube ich, sind die Gegner in dem Bereich gar nicht mal so einfach, weil da sind zum Beispiel auch diese Blutegelkopf-Horrortypen aus Birkenworth
Der
mir damals bei meinen 100.000 Seelen das Gehirn ausgelutscht hat. Aber es gibt hier so viele Engpässe, so viele Flaschenhälse, durch die du diese Gegner kanalisieren kannst. Also so ganz schmale Durchgänge, wo du durchhuscht und die Gegner haben mit ihrer Wegfindung schon Probleme, diese schmalen Durchgänge überhaupt ordentlich anzusteuern und außerdem stehst du dann dahinter und kannst die, wenn sie da zu dritt angerannt kommen, einfach einzeln immer wieder abstechen. Und das hat dazu geführt, dass der Abschnitt dann eigentlich relativ easy gewesen ist. Es gibt sogar so einen ganz ulkigen Mittelboss, da kommen diese seltsamen Pilzdudes aus dem Wald kommen hier auf einmal wieder, die so aussehen, als wären sie irgendwo mit einem UFO abgestürzt. Und da gibt's hier einen Mittelboss, den Celestial Emissary. Und das ist einfach so ein großer Pilzdude, der ist das gleiche Muster wie bei den Hexen in dieser Hemwick Channel Lane, der ist unsichtbar. Um ihn herum spawnen endlos kleine Pilzdudes und du musst halt irgendwie rausfinden, wo der sich jetzt gerade grob im Raum befindet, um den zu treffen und dann wird er sichtbar und dann kannst du auf den eindreschen. Also das exakt gleiche Prinzip, nur diesmal offen gestanden sogar noch einfacher, weil einfach diese kleine Gruppe von diesen Pilzmännchen, die da irgendwie gespawnt wird, das war jetzt nicht wahnsinnig die Herausforderung. Und dann erscheint da erstmal ein Bonfire und dann dachte ich, dieser Bereich wäre schon fertig, aber direkt dahinter ist etwas, das sah erst aus wie eine große Tür, das war aber ein großes Fenster und dann habe ich, smart wie ich bin, entdeckt, dass ich durch dieses Fenster durchrollen kann und dadurch kommst du nochmal auf eine kleine Galerie und in einen anderen Abschnitt, ja, und da wartet sogar noch ein Boss, da ist nämlich Apriatus, the Daughter of the Cosmos. Also, und das ist diesmal wirklich so ein klassisches Cthulhu-Monster mit so einem Tentakelgesicht und riesigen Flügeln und sonst irgendwas. Und da gab es glücklicherweise aber vorher, ich bin durch dieses Fenster durchgerollt, weil ich dachte, ich bin mega smart. Und dann landete ich also auf einmal hinter dem Fenster, geht's aber ein Stückchen weit runter, da fällt man runter auf diese Galerie, die über einem dieser ganzen ausladenden Kirchenschiff-ähnlichen Räume ist. Ich konnte jetzt aber nicht mehr zurück zu dem Bonfire, das ich gerade freigeschaltet hatte. Oh. So, und dann habe ich gedacht so, fuck. Und dann stellte sich also raus, das Einzige, was hier passiert ist, sind 5 Meter Weg und dann danach geht's direkt zum nächsten Boss. Und das ist aber Gottlob so ein, du fährst da irgendwie so einen kleinen Aufzug runter und dann ist da so ein schmaler Weg durch eine Höhle und dann öffnet sich das in einen gigantischen, also es ist ein Tunnel und der öffnet sich in eine gigantische Höhle und da siehst du in der Ferne schon diese monströse Kreatur sitzen. Wenn du das erste Mal da hinkommst, da kommt auch die Einblendung, das ist der Altar der Verzweiflung, Altar of Despair, wo du dich da befindest. Auch das sagt, alles sagt Bossfight. Du musst tatsächlich da hinlaufen und auf das Viech einmal einschlagen. Das aktiviert sich nicht sozusagen von alleine. Ich habe dann sogar schon gedacht, oh, vielleicht kann ich mit dem reden, aber da gibt's keine Interaktionsmöglichkeit, außer Schlag drauf und dann geht halt der Bossfight los. Und das heißt also, ich war jetzt nie, zum Glück war der Kampf gegen diesen größeren, unsichtbaren Pilzdude sehr einfach. Das heißt, ich hatte nicht viele Heiltränke verbraucht, aber dadurch, dass ich hier angeschlagen angekommen bin, habe ich auf dem Weg dorthin gesehen, ich kann aber Hilfe holen. Da konnte man einen NPC beschwören und das habe ich dann einfach in dem Falle direkt gemacht, ehrlich gesagt. weil ich mir gedacht habe, so, also ich bin hier jetzt quasi mit einer Hand auf dem Rücken gebunden angekommen, ja.
Aha.
Da muss ja mal, das muss in diesem Falle gestattet sein. Und
der Way of the Dom, ne? Endlich wird's mal erkannt, warum, ne? Also, es hat ein.
Also, ich weiß ja nicht, Also, ich hab da jedenfalls diesen Damien Scholar of Menzies beschworen. Also, das ist kein menschlicher Mitspieler, ist einer von diesen Computer-NPCs. Aber der war genug. Der hat die Angriffe von Ebrietas Daughter of the Cosmos auf sich gezogen. Lange genug, dass ich da auf die einkloppen konnte, um dann das auch direkt im ersten Anlauf zu erledigen.
Ja, toll.
Ja, und das Ergebnis ist erstens, ich krieg ein Chalice, um weitere Chalice Dungeons aufmachen zu können.
Ich weiß schon, warum ich da nicht war. So ein Quatsch.
Und dann kann man da so einen seltsam in den Stein eingewachsenen Spinnenkadaver untersuchen, aber da fehlte mir wohl irgendein Item, um damit irgendwas anzustellen.
Spannend. Also, ist natürlich Quatsch, ich hätte den auch gerne gesehen, aber diese Chalice Dungeons, da sind wir beide mehr oder weniger ein bisschen enttäuscht davon, was es eigentlich in Wirklichkeit ist. Aber das klingt doch eigentlich ganz spannend. Das klingt doch eigentlich ganz cool nach einem Abenteuer, das du ganz alleine erlebt hast. Also fast, Damien kam am Ende dazu und hat Brötchen geschmiert. Ist denn noch was passiert während meiner Abwesenheit? Während ich kurz im Lehrerzimmer war, was haben denn die Schüler noch angestellt?
Das ist jetzt die Frage. Hast du denn den Nightmare Frontier überhaupt noch gespielt? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Weil du hast also ja die Amygdala-Entführungsgeschichte, das kannst du ja gar nicht, du hast ja auch keinen Tonsilstone, ne?
Also ich habe 26 Google-Doc-Seiten, ich gebe das jetzt einfach mal ein als Suchbegriff. Was sagst du?
Nightmare Frontier.
Also ich habe es mir nicht aufgeschrieben, muss aber auch nichts heißen, womöglich habe ich mich auch einfach verschrieben. Vielleicht magst du ja mal kurz erzählen und dann fällt mir es sicherlich schnell ein, falls ich dort gewesen bin.
Okay, also das ist auch so ein Nightmare-Level und vor allem bestimmt von so Gift-Sehen. Sagt dir das was? Nee, ne?
Nee, ja. Das hätte ich auf jeden Fall mir gemerkt.
Ja, das ist okay. Also dann, bevor ich jetzt hier wirklich dieses ganze Folge nur mit irgendwelchen Solo-Abenteuern bestreite, können wir ja einfach mal über den Nightmare of Menzies sprechen und ich sag dann hinterher an irgendwann anders in der nächsten Folge oder so nochmal ein paar Takte zu diesem Nightmare Frontier.
Oder das ist eben eine besondere Folge, in der du die Abenteuer eben nachholst und wir nennen die Folge dann Andres andere Abenteuer. Ich habe schon vor einer Viertelstunde mir diesen Folgentitel aufgeschrieben, als ich dir zugehört habe und dachte mir, jetzt darfst du das nicht kaputt machen.
Weiß ja nicht, ob das nicht, ist es nicht langweilig, wenn hier die ganze Zeit nur ich irgendwelche Monologe halte und du zu einem Aha, oh, verdammt bist.
Du erzählst das so bilderreich. Ich glaube, für die Leute ist das in Ordnung.
Naja, vielleicht ist es eine dieser Bottle-Episodes, die man in Serien immer überspringt.
Die Filler-Episoden, wo nichts wirklich passiert.
Das weißt du wo, das Budget ist schon ausgegeben. Wir haben dem Sender 12 Folgen zugesagt.
Ja. Nee, wir haben jetzt die Folgenüberschrift, die ist zu gut, um die jetzt nochmal zu ändern. Deswegen, wir müssen das jetzt durchziehen. Erzähl mir doch, lieber André, von den Abenteuern in dieser dritten Welt, die auch ebenfalls an mir vorbeigerauscht ist.
Also von der hatte ich ja damals schon erzählt. Ne? Also als ich das erste Mal da hingekommen bin, erschien die mir auch, genauso damals auch wie Kanehurst Castle, erstmal als viel zu schwer. Und dann habe ich da direkt umgekehrt. Und jetzt hatte ich also Kanehurst erledigt und ich hatte das mit diesem Upper Cathedral Ward erledigt. Und bei dem Nightmare of Menzies ist es ja so, das geht ja damit los, dass man dort aus unerfindlichen Gründen auf einmal geht diese Frenzy-Anzeige hoch. Ne? Also man startet in diesen Nightmare of Menzies rein und es gibt ja diesen Statuseffekt Frenzy, wo man so irgendwie komplett ausflippt. Und wenn diese Frenzy-Balken sich komplett füllt, dann vernichtet der, weiß ich nicht, ich behaupte mal 80% deiner Lebensenergie oder sowas. Das sind enorme Mengen. Du verlierst fast deine gesamte Gesundheit, wenn dieser Balken sich füllt. Und ich war in dem Nightmare of Menzies drin. Und ich habe nicht geschnallt, was da passiert. Ich habe nur gesehen, mein Frenzy-Balken füllt sich und ich sterbe beinahe. Und dann bin ich immer geflüchtet. Wir werden später drüber sprechen, was da tatsächlich los ist. Aber ich habe erschreckend lange gebraucht, zu raffen, was da passiert. Ich habe einfach die ganze Zeit gedacht, okay, vermutlich muss ich woanders irgendeinen Frenzy-Resistance-Gear finden. bevor ich diesen Level machen kann. Das war meine Erklärung, die sich hinterher als falsch herausstellen sollte. Aber ich habe gedacht, ich kann diesen Nightmare of Menzies noch nicht machen. Mir fehlt noch entweder ein Item oder ich muss irgendwo noch bestimmte Kleidung finden. So ein bisschen wie wenn du in Half-Life oder so den Strahlenschutzanzug finden musst. So. Und das war meine Erklärung. Deswegen habe ich dann gesagt, jetzt mache ich erstmal dieses Nightmare Frontier-Ding. Einfach nur, weil ich gedacht habe, okay, das ist wahrscheinlich muss ich das machen und dann kriege ich am Schluss hier den großen Anti-Frenzy-Ring plus 3000 und dann kann ich dieses Nightmare of Menzies machen. Das muss irgend so eine Gating-Geschichte sein. Und das Nightmare Frontier, ich hatte es schon erzählt, das ist eigentlich ein ganz cooles Ding, weil das ist gesäumt von diesen ganzen Grabsteinen, aber diese Grabsteine sind aufgeplatzt, als wären sie vom Blitz gespalten, aber in der Mitte entblößen sie nicht eben ein Inneres von Gestein, sondern von Fleisch und Blut und seltsamen sehnigen Strukturen. Also diese ganzen Grabsteine sehen aus, als wären sie innen ja gefüllt mit Fleisch und wären aber so aufgeplatzt. Und das sieht sehr bizarr aus, aber auch irgendwie ganz cool. Und diese ganzen Kreaturen dort sind auch halt entsprechend total abgefahren. Das sind diese seltsamen Werwölfe, wo ich schon auch mal erzählt habe, die sehen aus, als kämen sie frisch aus einem Autounfall. Der Kopf hängt komisch schief und baumelt so hin und her, als sei ihr Genick gebrochen und ähnliches. Alles sehr schön abgefahren und creepy. Diesmal bin ich dann sehr viel weiter in dem Level auch vorgestoßen. Und vorgestoßen ist eigentlich der richtige Begriff, weil da gibt's eine Stelle relativ weit vorne, da läufst du irgendwo hin, das Spiel lockt dich dort wieder hin, indem es gut sichtbar eines dieser leuchtenden Items platziert, wo du denkst, oh, das will ich mir anschauen, was kriege ich da wohl? Und auf einmal kommt eine Cutscene, wo ein seltsamer Tentakel-Dude mich runterschubst in so einen Giftfluss. Also das ganze Level ist durchzogen von so grünlichem Gewässer, wo man schon weiß, wenn ich da jetzt irgendwie den Fuß reinhalte, löst sich der Knöchel auf, ne? Und dann schubst er mich also da rein und du bist auf einmal mitten in dieser Giftsuppe. Das sind seltsame, auch wieder so tintenfischartig schlängelnde Monster, die auch alle Gift spucken und sonst irgendwas. Und da habe ich erst gedacht, ah, oh shit, jetzt ist es vorbei mit mir. Stellte sich aber raus, entweder war mein Level inzwischen so hoch oder meine Ausrüstung war so gut. Auf jeden Fall, die Auswirkungen von dem Gift waren erträglich, ehrlich gesagt. Das war echt so. Also, wie André an einem heißen Sommertag, weißt du? Ja, ist nicht angenehm, aber geht schon. Also, so kam mir das vor. Stand da, ja, mit quasi Batteriesäure überschüttet und mein Charakter dachte sich so, ja, ist nicht schön, aber passt schon. Da halte ich schon aus. Ich musste dann halt ich hatte da wieder einen relativ hohen Verbrauch an den Heiltränken und hab schon wieder die ganze Zeit gedacht, ja, fuck, ey, was das wieder kostet. Aber das lief dann tatsächlich echt gut. Ich bin dann, also der ganze Level ist auch angefüllt mit der Sorte Gegner, die wo du schnell ran und sie einfach schnell ausschalten musst. Also diese Tentakelmonster schnell hin totschlagen, bevor sie anfangen, Gift zu spucken oder irgendeinen ihrer komischen Greifangriffe zu machen. Das Krasseste sind so riesige, du erinnerst dich ja an diese Insektenwissenschaftler ganz am Anfang in Bergenworth, ne?
Ja, ja, klar, die da auch so halb fliegen, ja. Ne? Diese Ekel, genau wie aus The Fly, so ein misslungenes Experiment aus Mensch und Biene.
Ja, genau, die schon eklig waren. Und jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so die Weiterentwicklung von denen. Das sind so, die laufen jetzt nur noch langsam und gerade hin und her, haben auch keine Flügel und die haben wie riesige Gehirne als Kopf, aber fast schon wie so eine Baumkrone so groß. Und das Gehirn selber ist übersät mit Augen. Und also halt, die sehen aus, als wäre das so die nächste Mutationsstufe, so ein bisschen von diesen Insektenkopftypen. Und wenn du in deren Sichtkegel gerätst, dann kommt auch wieder die Frenzy-Leiste und füllt sich. Und da habe ich dann auch schon wieder gedacht, fuck ey, ich habe dann auch mal geguckt, ich habe gesehen, dass ich irgendwoher schon eine Anti-Frenzy-Rune hatte. Da bin ich dann irgendwann mal zurückgeflüchtet in den Hunter-Stream und habe dann erstmal aufgerüstet. und habe mir zusätzlichen Giftschutz und Frenzy-Resistenz über diese Runen geholt. Und das hat es dann deutlich besser gemacht. Aber vor allem die Erkenntnis, alle Gegner funktionieren hier nach dem Prinzip, geh schnell hin und mach sie platt. Weil das entspricht ja eigentlich auch diesem ganzen Giftthema. Du bist in diesem Giftfluss und du willst eigentlich da nur schnell raus. Also geht's vorwärts, vorwärts, vorwärts. Und diese Gegnertypen unterstützen das. Auch diese Frenzy-Hoshis schnell ran und totschlagen, bevor eben diese Frenzy-Leiste sich komplett füllt. Ich habe dann auch rausgefunden, durch Experimentieren so ein bisschen, ehrlich gesagt, dass dieses Nerventonikum, man hat so ein Beruhigungsmittel im Inventar, dass das gegen Frenzy hilft. Also ich habe das ehrlich gesagt, ich musste da zwei verschiedene Mittelchen ausprobieren, um zu gucken, ob eins von denen hilft, dass das Richtige ist. Selbst mit dem Lesen des Beschreibungstextes war ich mir nicht sicher, dass es funktionieren würde. Sondern da habe ich echt so einfach mal kurz die Nase um die Ecke gehalten, ein bisschen Frenzy und dann eins davon gefressen und geguckt, ob's was hilft. Das hat dann natürlich das Ganze auch nochmal deutlich entspannt. Und damit bin ich dann durch den Level relativ gut durchgekommen und der Boss dort ist dann eines von diesen Amygdala-Viechern gewesen. Und das ist der typische Nah-Ran- und Draufschlagen-Boss mit einer einzigen Variation. Und man muss hier nämlich, muss man mitkriegen, was man sehr leicht bemerkt, wenn man dem einfach nur ans Schienenbein schlägt, macht das fast null Schaden. Das Einzige, was richtig Schaden macht, sind diese sechs Arme, die es hat, und sein Kopf. Und da hängen halt die Arme, je nach in welcher Kampfposition er sich gerade befindet, manchmal links oder rechts ein bisschen tief genug runter, dass du die treffen kannst mit der richtigen Waffe. Ich hatte ja die ganze Zeit stark auf dieses Ludwigsblade gewechselt. Das ist aber eins, das nur so Stöße nach vorne eigentlich ausführt. Und jetzt musste ich zurück zu meiner Axt wechseln, weil ich was brauchte, was so Überkopfschläge macht, um ein bisschen Höhe gut zu machen. Und aber die hatte ich sowieso die ganze Zeit auf dem zweiten Slot ausgerüstet. Das heißt, das habe ich jetzt im ersten Versuch einfach weggehauen. Das war ziemlich easy, ehrlich gesagt.
Eine Strahlenschutzrüstung, wie erhofft, gab es aber in dem Areal wohl nicht.
Nee, eigentlich der größte Fortschritt war, dass ich dann ja überhaupt erst gemerkt habe, dass ich sowieso schon, aber das hätte ich vorher auch schon gehabt, noch diese eine Anti-Frenzy-Rune hatte. Aber auch die ist nicht die Lösung für das Nightmare of Menzies-Problem, ehrlich gesagt.
Genau. Die Lösung ist eine andere, über die können wir in der nächsten Folge dann sprechen. Ich will an der Stelle nochmal ganz kurz was einwerfen, was mir immer wieder aufgefallen ist beim Spielen, jetzt auch nochmal beim Zuhören bei dir. Ich gehe in diesem Spiel sehr selten ins Inventar und gucke, was da so rumliegt und überlege, ob ich es einsetzen könnte. Ich habe das immer wieder gemerkt, dass ich da Gegenstände drin habe, von denen ich zwar weiß, was sie laut Beschreibung tun, aber sie sehr selten einsetze. Die Ausnahme ist dieses Item, mit dem man sich mit allen Seelen im Gepäck zurück zum Leuchtfeuer teleportieren kann. Die Molotow-Cocktails natürlich, die Heiltränke. Und dann wird's langsam schon ein bisschen knapp. Es gibt zum Beispiel so eine blaue Limo, die kann man mitnehmen und die hat als Beschreibung, über die sprachen wir auch schon mal, glaube ich, ganz am Rande, dass andere Kreaturen die eigene Anwesenheit nicht mitbekommen. Man verschwindet quasi, man unterdrückt den eigenen Puls, das eigene Blutbild, was auch immer. Und sowas, ich habe das nie eingesetzt. Also gar nicht. Ich verkaufe das immer, um mir andere Sachen zu kaufen, die ich wirklich benutze. Aber wirklich gründlich in diesem Inventar die Sachen ausnutzen, tue ich nicht.
Also ich habe tatsächlich viel rumexperimentiert. Also auch mit diesem Unsichtbarkeitstrank, denn das ist es im Grunde genommen ja, ne, dass du nicht gesehen wirst, wenn du stillstehst. Das hat mir ehrlich gesagt bislang nicht viel gebracht. Ich habe das dann hinterher in dem Nightmare of Menzies, habe ich das dann hinterher einmal benutzt. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, wie viel das gebracht hat, dazu kommen wir noch. aber gerade auch, was du erwähnt hast, dieses Hunter's Mark, mit dem man, der neue Homeward Bone, das, mit dem man sich kostenlos zurückteleportieren kann, das habe ich häufig benutzt. Das ist dem ist zuzuschreiben, dass ich sowohl bei dem Nightmare Frontier als auch bei dem Kanehurst Castle relativ wenigen Toten durchgekommen bin. Also das Nightmare Frontier habe ich ja dann tatsächlich gar nicht gestorben und bei dem Kanehurst Castle dann nur bei dem Endgegner. Und das lag daran, dass ich da immer diesen ich möchte abbrechen Button hatte Und dann konnte ich mich zurückbeamen und mich wieder komplett ausstaffieren, wenn mir zum Beispiel meine Heiltränke ausgegangen sind. Ich habe dann halt auch angefangen, diese Heiltränke immer sehr großzügig zu benutzen. Weil inzwischen, ich bin jetzt zu dem Zeitpunkt Level 70, lese ich hier. Also nach dem Upper Cathedral Ward, nach diesem Nightmare Frontier, also noch höher wahrscheinlich. Mhm. Und das heißt also, ich kann mit einem, also um meine Energieleiste komplett aufzufüllen, reicht nicht ein Heiltrank, sondern es sind inzwischen wahrscheinlich 3 oder 2 oder sowas. Und das heißt also, ich habe sowieso, ich habe die halt einfach immer mal gekippt, weil ich immer dachte so, ey, besser, du bist verschwenderisch mit den scheiß Heiltränken, als statt, dass dich irgendwas dumm einfach so totschlägt. Weil das ist eigentlich so häufigste Todesursache, dass ich einfach nur nachlässig war. Hat aber zu diesem enormen Verschleiß an Heiltränken geführt, sodass ich dann zwischendrin immer mal zum Beispiel in dieses Lecture-Building gehen musste, hab dann dort einen Hörsaal mit Studenten totgeschlagen und kam mit 16.000 Echos zurück und hab das alles in Heiltränke investiert.
Ja, sehr gut. Ja, also genau, Heiltränke und die Zurückbeam-Gegenstände meine absoluten Lieblinge. Die Molotovs fallen nach hinten raus in meiner Spielerfahrung deutlich ab, am Anfang unschlagbar, aber mittlerweile zu diesem Zeitpunkt im Spiel eigentlich gar nicht mehr den Wurf wert.
Ja, das stimmt. Bei dieser einen Gegner, bei dieser Abreators Daughter of the Cosmos, ne? Also da war der gute, beschworene Damien Scholar of Menzies natürlich eigentlich das Ausschlaggebende. Aber der ist dann ja irgendwann gestorben. Und dann war ich mit der alleine. Und ich dachte eigentlich, okay, da fehlt nicht mehr viel. Da gehst du hin und schlägst drauf ein. Und dann hatte die irgend so einen Angriff, wo sie so nach vorne stürmt. Also auch, ist ja, wie gesagt, so ein riesiges Cthulhu-Tentakelviech. Und das hat so viel Schaden gemacht. Und ich war so kurz vor Tod. Danach hatte ich so viel Angst, dass ich jetzt hier einen blöden Fehler mache und verrecke. Und dann muss ich alles von vorne machen. Und dann habe ich eigentlich einfach nur mein Inventar auf sie geworfen. Ich hatte komplett voll diese Giftwurfmesser, ich hatte Molotow-Cocktails, ich hatte normale Wurfmesser. Ich habe einfach mich hingestellt, habe nur diese Fernkampf-Items in einer Tour auf sie draufgeschmissen, bis sie dann endlich umgefallen ist, weil ich mich nicht getraut habe, da nochmal näher ranzugehen.
Ja, sehr gut. Aber all das wird erstmal nicht helfen, um das Rätsel mit diesem schnell ansteigenden Frenzy-Wert zu lösen, was uns hier begegnet vor dem Schloss, bei dem wir gerade rausgekommen sind. Wir erinnern uns, nachdem wir dieses Lecture-Building hinter uns gelassen haben. Und ich würde sagen, das ist eine tolle Stelle, um den Leuten zu sagen, goodbye, das nächste Abenteuer, bei dem wir wieder gemeinsam auf der Fährte liegen, das liegt nur einen Klick auf den Play-Button entfernt, oder?
So sieht's aus, meine Damen und Herren. Die nächste Folge auch wieder mit Beteiligung von Tom Schott.
Naja, also ich habe auch zuhören ist eine Form der Beteiligung.
Was war er nachdenklich gegrunzt?
Also es wäre sehr viel einsamer gewesen, wenn ich hier einfach aus dem Call rausgegangen wäre. Ne? Also,
das stimmt, ja, das stimmt. Das ist nicht zu unterschätzen. Ja.
Ganz genau.
Also meine Damen und Herren, bis zum nächsten Mal.